Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in Folge 18 Till Barth und Tim Rode von der Kölner Band Plastic Soup. Mitte April erschien über Barhill Records ihr zweites Album The Beauty of Dysfunction mit 8 Songs zwischen Indie-Rock, Psychedelic, Amerikaner und Postpunk.
Hallo Till, hallo Tim von Plastic Soup. Schön, dass es mit dem Videocall geklappt hat. Vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor, wie ihr heißt, wie alt ihr seid, welche Funktion ihr in der Band habt. Dann können euch die Hörer auch stimmlich auseinanderhalten. Und sagt bitte noch, wer von der Band heute leider nicht dabei sein kann.
Ja, gerne. Fängst du an, Till?
Okay, ich heiße Till Barth, ich bin 44 Jahre alt, ich spiele Gitarre und singe den Liedgesang bei Plastic Soup.
Ich bin Tim Rode, ich bin 46 mittlerweile, ich mache die Gitarre bei Plastic Soup und singe auch so ein bisschen Backing Vocals. Und nicht mit dabei heute ist der André am Bass und der Jonas am Schlagzeug.
Okay, zum Einstieg die Frage an euch beide Gitarristen. Welchen Stellenwert hat Musik in eurem Leben? Was bedeutet Musik für euch sowohl als Konsument als auch als Musikschaffender?
Also ja, Musik ist nicht das Wichtigste in meinem Leben, aber es kommt dann sehr bald als das Zweit oder also auf jeden Fall als etwas sehr Wichtiges. Ja, in meinem Leben ist es eigentlich nicht wegzudenken. Es spielt, hat ganz viele Rollen, die Musik so spielt, begleitet mich auch mein ganzes Leben lang schon, also schon als Kleinkind, so sind meine ersten Erinnerungen, hat mich das immer schon begleitet. Also mein Vater hat mir schon, als ich 3 war oder so, da habe ich immer die 4 Jahreszeiten gehört oder Peter und der Wolf, da hatte ich so Schallplatten. Da hat er mir schon Geigen gebaut aus Pappe und so ging das dann immer weiter. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet und Musik ist einfach was immer geht. Also Musik geht, wenn man gestresst ist oder wenn man schlecht drauf ist, geht, wenn man gut drauf ist. Musik macht einen einfach glücklich so. Und ja, es ist auch, also Musik ist einfach da. Das ist das Schöne daran, dass man gar nicht so darüber urteilt, ist die Musik jetzt schlecht oder ist sie gut oder ja, sollte man den Künstler oder die Künstlerin jetzt hören oder nicht oder mag ich das Genre, sondern man hört Musik und entweder sie gefällt einem, sie berührt einen oder sie berührt einen nicht. So. Deshalb ist das was ganz Elementares in meinem Leben. Ich als Musiker, ja, das ist auch was, das, da kann ich mir mein Leben eigentlich nicht ohne vorstellen. Also es ist nicht mein Beruf, aber es ist weit mehr als nur ein Hobby. Es ist einfach was, was ich machen möchte. So. Und ich glaube, da spreche ich auch für uns alle 4.
Bei dir, Tim?
Ja. Ja, würde ich mich natürlich anschließen. Bei mir hat das auch schon in der Kindheit so angefangen. Mein Papa mit seiner Folkband zugeguckt und war ganz fasziniert und irgendwann ist der Funke dann bei mir irgendwie so übergetreten mit dem Gitarrespielen und keine Ahnung, also irgendwie habe ich dann recht früh schon gemerkt, dass Musik halt was ganz, ganz Besonderes irgendwie mit einem macht so und ja, keine Ahnung, seit ich irgendwie Jugendlicher bin, ist das für mich so das bestimmende Ding in meinem, zumindest so abseits der Familie, so in meinem Leben und habe eigentlich schon ganz, ganz vor Ewigkeiten, aber wir sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter, machen das jetzt recht lange, immer schon irgendwie das mit der Band und Musik machen und zusammen mit Freunden und Dinge entwickeln und so. War immer, also ich habe das immer so ein bisschen mehr gesehen als ein Hobby. Hobby ist irgendwie so, finde ich, klingt, wird dem Ganzen fast nicht so richtig gerecht. Also für mich war das immer so ein bisschen was Intensiveres als einfach nur irgendeine Freizeitgestaltung, weil es halt eben immer schon was ganz Besonderes mit mir gemacht hat und das merkt man ja auch irgendwie, dass es anderen Menschen auch so geht. Ja, insofern hat das für mich irgendwie einen ganz, ganz zentralen, wichtigen, emotionalen Stellenwert bei mir in meinem Leben. So.
Ja. Läuft in eurem Alltag viel Musik? Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich aufräume, koche oder Buchführung mache, läuft halt eigentlich immer Musik. Ist das bei euch auch so?
Ja, ist bei mir ganz ähnlich und es sind auch lustigerweise sehr ähnliche Tätigkeiten, bei denen ich Musik höre. Also ich koche sehr gerne und ich kann beim Kochen total gut Musik hören. Also wenn es eine neue Platte gibt, die ich gern hören möchte, dann kann ich die super so bei diesen Kochvorgängen durchhören und mich da auch sehr gut drauf konzentrieren. So.
Ja. Komischerweise ist es bei mir weniger geworden, irgendwie stressiger Familienalltag, Arbeiten und so weiter. Und manchmal will ich dann auch einfach irgendwie so ein bisschen Ruhe haben. Ich höre Musik halt eher, wenn ich dann wenn ich mal einfach echt Ruhe habe, so, und dann setze ich mich irgendwie zu Hause hin und mache mir wirklich, leg mir tatsächlich gerne eine Platte auf oder so. Also streamen mache ich natürlich auch, irgendwie beim Autofahren streame ich, also höre ich dann irgendwie auf Spotify und so. Aber das war früher, muss ich ehrlicherweise sagen, doch nochmal ein echt ein größerer Teil, irgendwie, dass ich viel mehr gehört habe als heutzutage. Ich weiß auch nicht genau. Liegt wahrscheinlich im Alltag.
Welche MusikerInnen oder Bands haben bei euch im Laufe eures Lebens einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Oder gibt es sogar Gitarristen, zu denen ihr beide aufschaut?
Oh, da könnte man jetzt mehrere Talks drüber machen, glaube ich. Aber ja, ich denke, es gibt so ein paar, die so leuchtturmartig so rausragen wahrscheinlich. Vielleicht ist es einfach am einfachsten, so chronologisch anzufangen. So die ersten Bands, die mich total geprägt haben, waren sicherlich so Beatles und Stones. Ich glaube, die Beatles waren so die ersten, die ich so bewusst als Band wahrgenommen habe und wo ich auch dieses Gesamtkunstwerk total faszinierend fand. Da waren diese vier Typen, die haben diese unglaublichen Songs gespielt und ich habe dann auch sehr schnell angefangen, mich für die Instrumente zu interessieren, auch was die so für Instrumente spielen, was sie da so machen und so. Ja, und dann habe ich dann eben auch geprägt durch meine Eltern viel so ältere Sachen gehört, so 60er Jahre Sachen. Ja, als ich dann älter wurde, kam so, also ich bin so sehr stark durch die 90er sozialisiert, so diese ganze Grunge-Phase. Da kamen so Sachen wie Nirvana oder Pearl Jam oder auch Red Hot Chili Peppers, die so Anfang der 90er ja noch ziemlich cool waren, dazu.
Sind ja immer
Aber
aktuell.
ich, ja, sind ein bisschen, sagen wir mal, sie haben
Außer
so eine
das letzte
gewisse
Album.
Altersmilde, so,
Das
ja.
letzte Album ist scheiße.
Ja. Aber also auch früher auch schon so Sachen aus den 70ern, also Punk natürlich, The Clash, Post-Punk-Sachen, Joy Division und so, ganz wichtig war auch sowas wie Sonic Youth. Also mich haben, glaube ich, Gitarristen geprägt, die so, ja, so etwas anders waren so und also nie so Gitarrenvirtuosen, das hat mich eigentlich überhaupt nie interessiert, außer vielleicht Jimi Hendrix, aber der hat mich auch eher interessiert, weil er tolle Songs hatte und weil er auch irgendwie Krach gemacht hat. So, es waren eher die Leute, die so, ja, die so einen berührt haben mit verrückten Dingen, die sie auf ihrer Gitarre gemacht haben oder wo man das Gefühl hatte, so, oh, das könnte ich auch, wenn ich ein bisschen gucken würde. Also jemand wie Keith Richards ist zum Beispiel auch total wichtig, das sagt der Tim bestimmt gleich auch noch. Weil das sind Sachen, die kann man nachspielen, die sind trotzdem so gut. Ja, das war auch irgendwie so das, was einen dann später dazu gebracht hat, eine Band zu gründen, so dass man denkt, so ist, ey, es ist gar nicht so schwer, Musik zu machen. Das ist ja auch so dieses Punk-Drei-Akkorde-Ethos vielleicht und so. Ja, oder ein Gitarrist, der auch viel, ja, immer so mit Sounds gearbeitet hat, zum Beispiel auch Andy Summers von Police, so, der mich persönlich auch sehr stark beeinflusst hat, würde ich sagen. Und später, also in der Jetztzeit, gibt es auch immer noch viele Leute, so jemand wie Josh Homme zum Beispiel von Queens, der auch so sehr viel so mit Soundtexturen arbeitet und so die Energie, die es in diesem Instrument gibt, sehr stark rausholt.
Ja, wir müssen gucken, dass wir nicht die ganze Zeit das Gleiche erzählen. Aber ich bin ja ähnlich sozialisiert, wobei wir uns erst nach den 90ern irgendwie, glaube ich, so richtig kennengelernt haben. Aber ich
Ja.
komme auch so eher so aus dem Rock, so klassisch, als ich so angefangen habe, überhaupt Musik zu hören als Kind und Jugendlicher. Ich glaube, die Stones sind für mich dann auch so damals so die absolute Konstante gewesen. Aber später kamen dann natürlich auch irgendwie andere Sachen dazu. Also ich mir ist jetzt gerade zum Beispiel, als ich dann angefangen habe, auch so ein bisschen den Horizont vielleicht ein bisschen weiter zu fassen. In den 90ern kam dann so eine Band wie Blumfeld, die für mich irgendwie so ein total, total wichtig war damals. Nicht nur, weil sie sehr coole, auch deutschsprachige Musik gemacht haben, und zumindest in den ersten beiden Alben, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch, weil die musikalischen, textlich einen sehr, sehr geilen Ansatz hatten. Und ich finde auch, wenn wir jetzt bei der Gitarre sind, ich fand Jochen Distelmeier auch als Gitarristen immer ganz cool. Also diese Art zu spielen. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist dann auch, wenn man überlegt, wo wir so musikalisch herkommen, ich glaube, also was mich auf jeden Fall immer so total gepackt hat, ist halt die Energie, die da so drin steckt. Und ich glaube, das versuchen wir, glaube ich, intuitiv oder instinktiv mit Basic Subol auch immer so ein bisschen dann auf die Bühne zu kriegen, so dass wir mit diesem recht klassischen Setup, das wir haben, mit den Gitarren und Bass und Schlagzeug, irgendwie sind wir ja immer noch dabei, so mit diesem Setup, aber es ist halt auch einfach, das macht auch einfach Spaß, weil da einfach sehr viel Energie drin stecken kann, wenn man es gut hinkriegt, so. Und das hat mich immer schon gerade so an den gitarrenlastigeren, rockigeren Sachen immer sehr geflasht, so.
Gibt es auch jüngere Musikerinnen oder Bands, die euch so ein Aha-Erlebnis beschert haben, wo ihr denkt, so, oh, leck, super.
Ja, viele. Also gerade ist zum Beispiel so eine Band wie Viagra Boys, die mich total flashen, vor allem wenn ich die live sehe, und die finde ich auch nochmal so was ganz Neues, Frisches machen, sondern auch so sehr Ding, also so verschiedene Dinge so verbinden, ist ja wie so eine Mischung aus Post-Punk und ein bisschen Assi-Rock und Techno, kann man fast sagen. So, wir haben eine unglaubliche Energie auf der Bühne. Ja, so Bands wie die Idols auch, die ja so sehr viel mit Krach arbeiten und so eine Musik machen, die ja sehr aggressiv ist, aber in ihrer Message ja eigentlich so sehr positiv sind. So, was gibt's denn noch?
Ja,
Fällt dir
vor
noch
ein
eine
paar
jüngere
Jahren.
Band ein?
Naja, mir ist jetzt gerade nur Jack White eingefallen. Also, ich meine, ist jetzt nicht mehr so ganz, ganz frisch, aber vor ein paar Jahren auch ziemlich geile Sachen, die er da so, also vor allen Dingen auch einen eigenen Style irgendwie, ne? Also, du hörst halt sofort, wenn es ein Jack White-Song ist, und liegt ja, auch an seinem, also vor allen Dingen an den Vocals, aber auch an der Art, Gitarre zu spielen und keine Ahnung. Und
Ja.
fand ich vor ein paar Jahren auch relativ bemerkenswert. So.
Und der ist ja total in irgendwelchen Roots, aber trotzdem klingt die Musik total modern so, ne? Also, obwohl es ja quasi Blues ist, den er spielt so.
Korrekt, ja. Wann habt ihr zum ersten Mal die Gitarre zur Hand genommen und selbst damit rumgespielt?
Also in der Hand gehabt habe ich eine Gitarre schon früh, weil wir immer eine zu Hause hatten. Also meine Mutter hatte so eine alte Konzertgitarre. Ich habe allerdings recht spät angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe erst Schlagzeug gespielt so und lange Zeit Unterricht gehabt und dann auch erst in Bands Schlagzeug gespielt. Und irgendwann wollte ich aber auch Gitarre spielen. Erstens fand ich Gitarren immer schon sehr schön. Dann fand ich es auch interessant, mal irgendwie was anderes zu machen und auch mal vorne zu stehen. Und später kam dann noch der Aspekt hinzu, dass ich auch Bock hatte, mal selber Songs zu schreiben. Und das machst du als Schlagzeuger nicht.
Man muss ja nicht so viel schleppen wie beim Schlagzeug, ne?
Ja, das kommt auch noch
Cool.
hinzu. Vor allem diese blöden Ständer nicht, wo man sich immer dran klemmt.
Es sei denn, man hat so einen richtig ekligen, schweren Röhrenverstärker. Die sind teilweise
Ja.
auch sehr, sehr ätzend zu schleppen. Bei mir war es, ich habe auch relativ spät angefangen, so 11, 12, glaube ich. Hat mein Papa mir so die ersten Akkorde gezeigt und das 12-Takt-Blues-Schema, werde ich mich immer dran erinnern. Und von da bin ich dann alleine dann weitergelaufen, habe mir die ganzen Sachen irgendwie selber beigebracht, habe versucht, irgendwie Songs nachzuspielen. Also irgendwas, was nicht zu kompliziert ist, so AC/DC oder sowas. Glaube ich, wahrscheinlich am Anfang. Ja.
Wie kam es denn zur Gründung von Plastic Soup und was hat der Bandname zu bedeuten?
Also Tim und ich kennen uns jetzt seit ja, etwas über 20 Jahren, kann man sagen, glaube ich, ne? Ja, wir kannten uns sogar vom Sehen schon
Glaube
eher.
ich.
Wir kommen so aus der gleichen Gegend am Niederrhein und hatten da immer schon Bands, haben unsere Bands auch damals zum Teil verfolgt. Dann haben wir beide in Köln angefangen zu studieren und haben uns im Studium dann näher kennengelernt und auch da dann immer noch das, was wir machten, so auch so mitbekommen. Und irgendwann haben wir gedacht, ach Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dazu kam es dann irgendwann. Das war so um 2009 rum, würde ich schätzen, 2009, 2010. Dann haben wir noch zwei Leute hinzugenommen, also einen damaligen Schlagzeuger, mit dem ich schon lange Musik gemacht hatte, und dann noch den André, unseren auch heute Bassisten noch, den ich auch schon länger kannte, so aus der Kölner Szene. Und ja, so ging das dann los. Und irgendwann brauchen wir dann Namen. Und damals ging das so los, dass so dieses Bewusstsein dafür entstand, dass ja ziemlich viel Plastik in den Meeren herumschwimmt. Und dann gab es irgendwann diesen Begriff Plastic Soup, den ich irgendwo gelesen habe. So, und es gibt auch in Holland diese Plastic Soup Foundation. Das ist so eine Gesellschaft, die sich um ja den Kampf gegen den Meeresmüll kümmert. Ja, und irgendwie fanden wir, klang der Name ganz gut so. Und dann ist er irgendwie hängen geblieben.
Ihr kommt ja aus Köln, wie ihr schon gesagt habt, wo mein Label, beziehungsweise ich ja schon einige tolle Künstler entdeckt habe. Ist Köln eurer Meinung nach ein guter Nährboden für Musikerinnen und Musiker?
Jein.
Ja.
Jein. Also, das ist gut. Willst du zuerst?
Also kommt vielleicht auch ein kleines bisschen auf das Genre so an. Also es gibt natürlich eine ziemlich lebendige Szene immer schon, auch so im weitesten Sinne, so Gitarren, Indie, wie auch immer. Ich würde fast vermuten, dass so die elektronische Szene in Köln wahrscheinlich noch so ein bisschen stärker ist. Also Ich hatte vor Plastic Soup ziemlich lange ein anderes Bandprojekt, wo ich tatsächlich auch Bass gespielt habe und gesungen habe. Und das war tatsächlich auch sehr eher ein bisschen elektroniklastiger. Und da weiß ich nicht, waren wir vielleicht so in dieser Szene fast ein bisschen, ja, fügte sich vielleicht sogar ein bisschen besser in die Kölner Musiklandschaft ein als das, was wir jetzt so machen. Aber vermute, dass es in größeren Städten wie Hamburg oder Berlin wahrscheinlich viel lebendiger und vielfältiger ist. Aber grundsätzlich haben wir in Köln eigentlich alle immer viele Leute kennengelernt und getroffen und mit anderen Bands gespielt und uns angefreundet und so. Insofern, also ist Köln schon auch ganz cool. Oder wie
Ja, das Gute
siehst
an Köln.
du sagen, Tim?
Ja, also. Nein, wie gesagt, es hat zwei Seiten. Das Gute an Köln ist, dass es zwar eine große Stadt ist, wo auch kulturell sehr viel passiert. Und ja, ist ja auch eine Millionenstadt. Und auf der anderen Seite ist die Stadt aber nicht so groß, als dass sie zu anonym würde. So, also ich würde schon sagen, dass es in Köln sowas wie eine Szene gibt und dass es relativ einfach ist, sich in Köln kennenzulernen und dann auch ja über lange Jahre immer wieder über den Weg zu laufen. So, also Köln ist irgendwo auch so ein bisschen so ein Dorf. Das stellt man immer wieder fest, dass man überall dann doch über irgendein paar Ecken Leute kennt. So, und das gilt auch für die Musikszene. Ich glaube, dass es in Köln ein großes Problem gibt, und das ist, dass es viel zu wenig Auftrittsorte gibt für diese Größe der Stadt und auch für die Anzahl der Musikerinnen, die es hier gibt. Also ich finde, das ist viel zu wenig. Es gibt also die Läden, wo man als kleinere Band, dazu würde ich uns jetzt auch noch mal zählen, einfach und regelmäßig schöne Gigs spielen kann, die kann man an zwei Händen abzählen. Mehr sind das nicht. Und also deshalb kocht man dann sehr schnell so im eigenen Saft und ja, dann bist du schnell bei größeren Locations, so, da kommst du nicht unbedingt rein, oder die sind dann eher so für die Karnevalsszene vorbehalten oder weiß ich nicht. Also ich glaube, in anderen Städten ist das viel lebendiger und gibt es einfach viel mehr Angebote. Es gibt sicherlich auch Städte, wo es noch viel schlechtere Angebote gibt. Aber ich finde, das ist so eine Art Hemmschuh, so, weil ich glaube schon, dass Köln eine große Musikszene hat und natürlich auch immer schon ja auch zum Teil berühmte Musikszene hatte, ne? Man denkt, man muss nur mal an Ken und diese ganze Krautrock-Geschichte denken oder auch die Elektromusik, wie Tim sagte, so. Und dafür passiert eben auf ja, also was die Kulturorte angeht, zu wenig. So, da müsste mehr passieren, finde ich zumindest.
Dabei war vor vielen Jahren Köln ja mal also ist ja immer noch eine große Medienstadt, aber es war ja auch für die Musikindustrie ein ganz, ganz wichtiger Standort. Da gab es viele Labels. Es gab das Spex Magazin zum Beispiel in Köln. Es gab Viva in Köln. Es gab damals regelmäßig die Popcom, die Musikmesse in Köln. Alte Menschen wie ich werden sich noch daran erinnern können, die da regelmäßig zu Gast waren. Also Köln hatte ja schon mal eine sehr florierende, würde ich mal sagen, Musikszene. Allerdings ist das ja alles dann weggebrochen, ne? Durch Spex wurde eingestellt, Viva wurde auch eingestellt, die Popcom ist, glaube ich, wo war das dann am Ende nach Berlin gezogen
Nach Berlin, genau.
und, ne?
Richtig,
Eigentlich
genau.
schade, ne?
Oder ja, genau, das ist alles weg. Das Intro-Magazin gab es ja auch, das gibt es auch nicht mehr
Genau,
so, ne?
Intro,
Und
ja.
so gab es eben ganz viele ja, Institutionen, die auch dafür gesorgt haben, dass eben hier viel passierte und auch ja, Raum und Orte geschaffen haben für die Kultur. Die sind eben weggebrochen. Es sind, muss man natürlich sagen, auch viele tolle neue Sachen entstanden. Es gibt auch jetzt gerade passiert wieder relativ viel, habe ich das Gefühl. Aber in den 90ern war es schon mal mehr. In den 90ern konnte man sagen, war Köln so eine Popstadt, so, ne? So eine Musikstadt in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob sie diesen Stellenwert noch hat. So, den haben andere sicherlich auch. Und das ist jetzt sicherlich eher Berlin, so, ja.
Im April diesen Jahres erschien euer Album The Beauty of Dysfunction. Wie lange habt ihr an dem Album gearbeitet und wie habt ihr das aufgenommen?
Ja, also wir haben es komplett selber gemacht. Haben uns entsprechend Zeit gelassen. Also die Songs, die da drauf sind, sind 8 Stück, sind auch ja lange gereift, kann man sagen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal echt eine Platte. Dass es dann mit dir, Kai, geklappt hat, mit dem Label, ist natürlich dann super. Die Platte hatten wir ja quasi vorher schon im Prinzip gemacht. Das heißt, es war einfach an der Zeit, das alles mal richtig, richtig cool zu machen. Und wir haben uns dann auch wirklich gesagt, wir machen es selber und machen es dann wirklich auch so, wie wir uns das vorstellen, lassen uns Zeit, nehmen es komplett selber auf, haben es selber gemixt und so und so haben Overdubs gemacht, haben uns Gedanken gemacht, wie wir es produzieren wollen, wie es klingen soll und so. Also wirklich so, dass ohne Zeitdruck, sondern so, dass es richtig für unsere, nach unseren Vorstellungen richtig cool wird. Und so finde ich, sind wir alle, glaube ich, auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil es, ne, eigentlich auch alle Sachen nochmal, wenn irgendwas nicht stimmt, da haben wir es dann nochmal überarbeitet oder so. Und dann haben wir es noch mastern lassen beim Kai Blankenberg in Düsseldorf. Das war auch nochmal richtig, richtig cooler Prozess. Hat dem Ganzen nochmal mindestens 10% draufgegeben, finde ich. Und ja, so ist das entstanden. Vom Prozess her auf jeden Fall ganz cool, dass wir es wirklich komplett selber gemacht haben und das dadurch dann selber komplett in der Hand hat. So.
Würdet ihr es genauso wieder machen?
Also was den Aufnahmeprozess angeht, eigentlich schon, würde ich sagen. Was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch mal interessant wäre, noch mal mit was anderem zu experimentieren. Vielleicht mal mit einer anderen Aufnahmetechnik noch oder wie auch immer noch. Also wir wissen jetzt noch nicht, wohin uns so die nächste Platte führen wird. Aber generell, also ich glaube, was wir wieder so machen würden, wäre so die Kontrolle über das alles zu haben, so, ne, und irgendwie so diesen Prozess auch, also sich auch die Zeit zu nehmen. Das war, also wie Tim gerade schon gesagt hat, das war total gut. Oder?
Ja, voll. Also ich meine, ich fände es auch super, mal in ein richtiges Studio zu gehen mit jemandem, der das dann auch wirklich richtig profimäßig macht und mit in einem richtig guten Raum und mit einem guten Ingenieur quasi. Aber also erstens, weiß ich nicht, kann man sich mal nicht mal eben kurz 2 Wochen blocken und das dann auch nicht bezahlen. Also insofern, ja. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ich meine, wir haben das Album tatsächlich ja relativ durchproduziert, könnte man sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es irgendwie auch von der ganzen Herangehensweise auch nochmal anders macht. Irgendwie, dass man einfach vielleicht einfach irgendwie ein bisschen einfacher das alles hält oder das Recording irgendwie ganz anders macht oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, aber so wie Till meinte gerade, also die Kontrolle drüber behalten werden wir, glaube ich, schon gerne so.
Wenn man alles selber macht, läuft dann alles reibungslos oder kommt man öfters an so Punkte, wo man denkt so, oh, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Nee, ich glaube, wenn, dann waren das eher so technische Geschichten, dass man, dass irgendwas technisch nicht geklappt hat oder dass man jetzt nicht den Sound hingekriegt hat, den man sich so vorgestellt hatte und so. Das fand ich persönlich jetzt aber eigentlich nicht so schlimm. Also es war so, dass wir die Songs alle schon zum Teil sehr, sehr lange gespielt hatten und die waren alle schon wirklich ziemlich durcharrangiert so, ne? Wenn man mit so halbfertigem Zeug ins Studio geht oder manche Bands machen das ja auch, dass sie die Songs so in diesem Aufnahmeprozess schreiben, was ja auch was für sich hat, dann ist das, glaube ich, viel eher so, dass man dann mal in so eine Art Sackgasse kommt oder so. Aber weil wir im Grunde Sachen aufgenommen haben, die schon sehr weit durcharrangiert waren, hatten wir dieses Problem in dieser Form jetzt nicht so. Es war dann eher so, dass man, dass es cool war, weil man gedacht hat, okay, ja, dieses Grundgerüst steht ja, dann lass uns doch jetzt nochmal ein paar total verrückte Overdubs machen oder da und damit nochmal experimentieren oder wie auch immer so. Also das hat eigentlich eher so, ja, den Spaßfaktor noch erhöht.
Was ist das Schöne an der Dysfunktion? So Pedanten und Tausendprozentige wie ich treibt das wahrscheinlich eher in den Wahnsinn und die toben dann rum. Ihr seht das anscheinend anders.
Ja, also das, also dieser Titel ist eigentlich eher so ein bisschen, also ich kann das total nachvollziehen, dass man sich aufregt, wenn Sachen nicht funktionieren. So, so bin ich eigentlich auch eher. Ich könnte mich da auch drüber aufregen. Aber der Titel des Albums ist vielleicht eher so eine Art Appell an sich selbst oder auch an die Menschen. Das klingt jetzt so pathetisch, aber ja, so eine Art Appell, Dinge einfach so auch so zu akzeptieren, wie sie sind. So, also die wenigsten Dinge um uns herum in unserem Alltag, in unserem Leben funktionieren ja reibungslos und wir sind immer wieder und überall von mit unperfekten Dingen konfrontiert und mit Brüchen und mit Disharmonien und mit Sachen, die eben nicht funktionieren. So und ich glaube, dass es irgendwann sehr ungesund ist, wenn man sich immer darüber aufregt und wenn man vor allen Dingen versucht, auch gegen Dinge anzugehen, die man erstens sich ändern kann und wo man zweitens auch keine Kontrolle darüber hat und die drittens auch nicht das eigene Problem sind, so die man also sozusagen aus der Hand lassen sollte, weil man sich um andere Dinge kümmern sollte, die einen viel näher betreffen. So. Ja, vielleicht eher so in der Richtung. Also es geht zum einen um, ja, also das Leben an sich ist ja einfach kompliziert, so, ne? Sei es jetzt der Alltag oder wie auch immer so. Und es gibt überall Brüche, es gibt auch Brüche in Beziehungen, sei es mit Partnern oder mit Familienmitgliedern oder mit Arbeitskollegen oder wie auch immer. Und es wird nie gelingen, alles zum Funktionieren zu bringen und vollkommene Harmonie zu erzeugen. Und dann ist es gut, wenn man das ein Stück weit auch loslassen kann und sagen kann, okay, es ist so, wie es ist, aber so ist doch vielleicht auch cool. So.
Also du bist ein Freund der Theorie, was man nicht beeinflussen kann, soll man als gegeben hinnehmen.
Man soll es zumindest versuchen. Ich glaube, das ist, oder ich weiß, dass es oft sehr schwer ist, aber ich glaube, dass es einem besser geht und man gesünder und glücklicher lebt, wenn man es versucht. So.
Wie entstehen generell eure Songs? Was kommt zuerst? Ich gehe mal davon aus, erst kommt die Musik, dann der Text, oder wie ist das bei euch? Und was kommt zuerst?
Ja.
Gitarrenspur oder eine Melodie einfach nur im Kopf?
Fast immer irgendein Gitarrenriff oder irgendeine Idee auf der Gitarre. Ganz selten mal eine Melodie oder vielleicht sogar eine Textzeile, so ein Textfragment, Fetzen, so. Aber meistens irgendein Gitarrenriff oder mehrere, die wir dann so
Ja.
zusammenfrickeln. Ja.
Also ich glaube, wir hatten einen Song auf der Platte, Till, wenn ich mich nicht irre, der komplett von dir quasi schon von vorne bis hinten mehr oder weniger komponiert und arrangiert war, so, ne? Mit
Genau.
All We've Ever Had, so.
Genau.
Das kann auch passieren, das ist auch irgendwie ganz cool, ne? Dann macht man das halt zusammen dann fertig, als Band, aber ich finde, spannend ist ja, wenn man zusammen aus irgendeiner Idee oder einem Fragment oder so, dann, also, ich finde ja, deshalb sind wir ja in der Band, weil wir dann irgendwie zusammen auch, in der Gruppe was entwickeln, so, und so passiert das dann halt, ne? Irgendwie. Meistens fängt es mit halt, also so wie bei, ich vermute, dass es bei den meisten Bands so ist, es fängt mit einer Idee an und dann guckt man, was passiert, so. Ja. Und Texte sind ja dann so, sind von dir, Till, ne? Also das ist eigentlich schon so das System, das wir so haben, das funktioniert auch super, finde ich. Also auf jeden Fall der bei uns die besten Texte schreiben kann.
Danke.
Zu denen wollte ich jetzt
Also
eh kommen, weil The Beauty of Dysfunction ist ja kein Konzeptalbum. Kannst du dennoch irgendwie sagen, Till, worum es in den Texten so grob geht? Jetzt nicht super detailliert, aber so, was
ja.
beschäftigt dich in den Texten? Oder womit beschäftigst du dich in den Texten?
Also dieser Titel, The Beauty of Dysfunction, ist schon so eine Art Klammer, der so, also ich fand auch, dass es ganz gut klang, aber irgendwie finde ich, dass auch in allen Texten irgendwas auftaucht, was da so mit reinspielt oder was damit zu tun hat. So, es geht also in den Texten, ja, es geht schon viel um Dinge, die wir so haben in unserem Leben, was wir jetzt führen, so, ne? Also wir sind jetzt alle Mitte 40 oder zumindest Anfang 40, sind nicht mehr ganz so jung, so, ne? Also es wäre auch unglaubwürdig, wenn man jetzt noch so über 20-something-Themen schreiben würde. Also es geht zum Beispiel um Beziehungen, es geht um ja, sowas wie Sinnfragen vielleicht, es geht auch um ja, so Lebensumgebungen, die wir so kennenlernen in unserem Alltag, in unserer Umwelt. Also Tim und ich wohnen zum Beispiel beide etwas am Rand von Köln, so, wo man viel so in solchen ja, Gegenden wohnt, wo dann Leute hingezogen sind, die sich irgendwie so ein Eigentum erstanden haben und so. Und also ich sage es jetzt mal ganz platt, ich kenne hier viele Leute, die, wie ich finde, so ein total langweiliges, spießiges Leben führen, so, ne? Und viele von denen waren sicherlich vor 20 Jahren auch mal ein bisschen cooler drauf. Und dann denke ich immer, Mensch, ey, warum lebt ihr denn jetzt so? Was ist euch das so wichtig? Oder ist das so wichtig, dass man jetzt hier irgendwie so ein Eigentum hat und alles abgesichert? Und was macht ihr denn so? Ihr fahrt dann einmal im Jahr in Urlaub und am Wochenende sitzt ihr im Garten und grillt mit eurem Weber-Grill und unterhaltet euch über Fußball. Aber ist das denn alles so? Also, ne, wir haben ja dieses Video gedreht zu All We've Ever Had Was Enough, wo wir auch so ein bisschen selbstironisch so diese Vorstadtwelt so ein bisschen aufs Korn nehmen. So, ich will überhaupt nicht, also jeder kann leben, wie er möchte, nur manchmal denke ich so, Mensch, seid ihr denn wirklich so glücklich, wie ihr das macht, so? Oder wollt ihr nicht vielleicht doch lieber ein bisschen was anderes? Aber auch das ist irgendwie, ne, also auch da ist es ja so, dass viele Menschen einfach nur versuchen, Kompromisse einzugehen, in dem, wie sie jetzt leben. Sie denken vielleicht so, okay, das ist jetzt aber für uns als Familie passt das so. Und vielleicht passt es ja auch super. Und da sind wir wieder bei The Beauty of Dysfunction. Vielleicht ist nicht alles so, wie man sich das vor 20 Jahren mal vorgestellt hat. Vielleicht ist aber man aber auch genau damit total glücklich so. Also das sind Themen so auf dem Album. Es gibt aber auch schon so ein paar Songs, wo es auch so um ja, gesellschaftliche Dinge geht. So, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der es, glaube ich, vielen Leuten immer schwerer fällt, andere Meinungen zu akzeptieren und wo sich alle immer sofort aufregen und den anderen sofort niederschreien und wo, glaube ich, auch in Vergessenheit gerät, dass ja auch die Gesellschaft oder also was wie Demokratie auch das aus Brüchen besteht. Es ist kompliziert und es gibt nicht diese eine Meinung und es ist auch überhaupt nicht angesagt oder notwendig, dass man sich jetzt auf eine Meinung eignet, sondern ich muss bitteschön akzeptieren, dass es Menschen gibt, die Dinge total anders sehen als ich. Und auch das, da haben wir wieder einen Bruch und da haben wir wieder vielleicht auch eine Dysfunction, aber genau das ist ja dann okay. So, also ich habe vor ein paar Tagen nochmal was, oder man liest ja gerade auch wieder viel über Demokratie und auch da ist es ja, also Demokratie bedeutet Streit und Kompromiss und manchmal auch faule Kompromisse oder ja, dass Menschen unzufrieden sind oder so, aber es geht nun mal nicht besser. So. Also, Alternative ist, dass man einen hat, der sagt, so und so läuft das jetzt so. Aber wenn man das nicht will, dann muss man das eben akzeptieren. So. Und das ist ja dann auch so eine Art Beauty of Dysfunction. Ja, und so diese Themen haben wir in den Texten zum Teil auch. Ja.
Inwiefern unterscheidet sich das Album musikalisch von seinem Vorgänger? Wie groß ist der Entwicklungsschritt gewesen?
Also ich würde mal sagen, dass wir, habe ich vorhin schon gesagt, also bei der Entstehung des Albums haben wir schon gesagt, wir probieren mal so ein bisschen den Sound, den wir machen, ein bisschen auszufeilen. Jetzt nicht nur zu sagen, wir haben halt die zwei Gitarren, den Bass und das Schlagzeug, so als würden wir einfach im Proberaum stehen, sondern wir wollen mal gucken, was wir sonst so mit den Songs noch irgendwie hinkriegen. Das haben wir, glaube ich, bei dem ersten Album, das ist auch schon echt lange her, haben wir das weniger gemacht. Das haben wir relativ, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen straighter aufgenommen und produziert und gemixt und so. Und jetzt haben wir versucht, da auch einfach mal so ein bisschen schon bei unserem Sound zu bleiben, sonst wäre es ja irgendwie auch Quatsch, aber sonst ein bisschen zu gucken, wie kann das denn eigentlich klingen? Vielleicht hier und da, vielleicht sogar ein bisschen poppiger, als wir das normalerweise live machen, irgendwie das zu produzieren, bei Instrumenten, bei Overdubs, so ein bisschen auch gucken, was kann da passen. Wir haben relativ viel auch so Synthes drin oder Klaviere oder irgendwelche anderen Instrumente. Also das heißt, so ein bisschen vom Sound her, die Bandbreite ein bisschen vergrößern irgendwie. Das glaube ich. Und sich auch wirklich so ein bisschen auch an poppigeren Sachen vielleicht orientieren. Letztendlich ist es immer noch ein sehr rockiges Album, aber ich finde letztendlich hier und da schon deutlich poppiger als der Vorgänger. So. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass die nächste Platte, die wir machen, die dann wieder so ganz in eine etwas andere Richtung geht. Vielleicht irgendwie einfacher, weniger durchproduziert oder so, keine Ahnung. Aber bei dem Album hatten wir jetzt, glaube ich, alle Bock, da so ein bisschen das mal so ein bisschen auszureizen und zu gucken, was man da mit den Songs wirklich so machen kann.
Ja, es gibt auch noch bei Melodie mehr Harmonien auch. Ne? Wir haben noch viel mehr mit Harmoniegesängen gearbeitet. Aber interessanterweise passen die Songs auch gut noch zu den alten Songs. Also wir spielen auch viele der alten Songs, die auf dem Album davor waren, noch live. Und das ist dann doch immer noch so ein Sound so. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Die Songs sind jetzt ausgefeilt. Da heißt das, es ist ein bisschen komplizierter, sie live zu performen. Oder habt ihr da bei der Komposition schon dran gedacht, dass das Scheiße, das müssen wir auf der Bühne jetzt auch so bringen?
Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass wir die Songs auf der Bühne halt ein bisschen reduzierter spielen, ne? Weil wir haben nun mal keinen Keyboarder dazu oder keinen Percussionisten oder einen Background Chor, sondern wir sind halt zu viert auf der Bühne und so klingen die Songs dann auch. Ist aber auch okay, finde ich, für
Roman
live.
Beaver von Dissolver spielt vier Instrumente
Ja,
gleichzeitig. Da könnt ihr euch meine
der
Scheibe
ist aber auch
abschneiden.
nicht, der ist aber auch nicht ganz normal.
Da könnt ihr euch meine
Also
Scheibe abschneiden, das sage ich so.
ich habe den jetzt zweimal live gesehen und ich habe da gestanden so, what the fuck, was macht der da? Also ich habe auch inzwischen ziemlich viele Bodeneffekte und ich find's toll, irgendwie mir die zu kaufen. Aber manchmal stresst mich das auch ein bisschen. so ein bisschen wie Stepptanz dann manchmal live. Also das ist vielleicht anders als früher. Und die beiden anderen, also André und Jonas, die singen auch inzwischen. Die haben wir jetzt endlich dazu überreden können, auch mitzusingen. So, das ist auch nochmal eine Bereicherung.
Sehr schön. Jungs, ich danke euch für das schöne Interview. Habt einen schönen
Danke
Abend.
dir, Kai.
Vielen Dank.
Bis demnächst.
Vielen, vielen Dank. Es war super. Bis demnächst.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war Bahi Records, der Talk mit Till Barth und Tim Rohde von Plastic Soup. Ihr neues Album The Beauty of Dysfunction findet ihr im Bahi Records Shop und dank unseres Vertriebspartners Cargo Records 375 Media auch im Fachhandel. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Arrivederci.
Bar Hill Records. Der Talk.